Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina, für die, die jetzt ganz neu dazugestoßen sind. Und ich habe heute ein Interview, und zwar mit der lieben Eileen Moser. Sie ist Heilpraktikerin und kümmert sich auch um das Thema Frauengesundheit, aber auch Neurodermitis. Hi, schön, dass du da bist erstmal.
Hallo, liebe Sina, ich freue mich.
Ich freue mich auch mega. Wir haben so lange jetzt geplant. Wir wohnen ganz nah beieinander und haben so lange geplant, uns mal auszutauschen und einen Podcast zusammen zu machen. Ich bin jetzt echt froh, dass es heute klappt.
Ich freue mich auch sehr.
Bevor ich dir jetzt gleich das Wort übergebe und du dich einfach kurz mal vorstellen kannst, wir werden heute über das Thema Ernährung sprechen in Bezug auf unsere Hormone. Also das Hormonthema, Frauengesundheit, Hormonhaushalt ist ja für uns beide ein sehr essentielles Thema in unserer Arbeit. Und wir kommen ja auch so aus der Ernährungsrichtung und haben uns damit schon intensiv beschäftigt. Und ich würde einfach gern von dir heute so ein paar Tipps hören. Wie kann ich meine Hormone unterstützen mit der Ernährung, durch die Ernährung? Und ja, einfach, was deine Erfahrungswerte sind. Aber du darfst dich einfach erstmal vorstellen.
Okay, ja, du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Ich bin Eileen und ich komme vom Bodensee, wie du auch. Wir wohnen ungefähr 20 Minuten auseinander tatsächlich. Und ich habe hier eine Praxis, bin als Heilpraktikerin spezialisiert aufs Thema Frauenheilkunde, Darm- und Hautgesundheit und auch schon mittlerweile seit, glaube ich, fast 10 Jahren oder so auf Social Media unterwegs. Habe damals erstmal mit YouTube begonnen.
Wie lange machst du das schon?
Ja, schon ein Weilchen. Ja. Tatsächlich. Ich habe mich lange gegen Instagram gewehrt, weil das, ich habe mich immer gegen alles Neue erstmal, weil ich erstmal gucken will. Ja. Aber mittlerweile ist es tatsächlich mein liebstes Medium gewesen. Also da findet man mich auch. Und ich schreibe gerne, das sieht man dann auch auf dem Blog. Und das ist so das, was ich so täglich mache, genau.
Voll schön. Also ich folge dir schon echt eine Weile. Ich weiß gar nicht, ich bin noch gar nicht so lange auf Instagram. Aber ich finde es einfach mega schön, auch von der Herangehensweise, wie du es machst und auch wie du aufklärst und dass es halt nicht irgendwie nur Ernährung ist oder nur Haut, sondern ja, es ist der ganzheitliche Körper und da spielen so viele Faktoren und du hast ja auch immer mal wieder sprichst du auch über das Thema Verhütung oder Pille, was einfach so wichtige Themen sind. Deswegen sehr cool. Ich freue mich einfach mega mit dir heute zu quatschen.
Ja, ich auch sehr.
Das heißt, du hast auch eine Praxis?
Genau, ich habe eine Praxis. Ja, jetzt mittlerweile seit 3,5 Jahren. Genau, ich habe mich relativ früh, also so ich glaube mit 20 dazu entschieden, die Heilpraktikausbildung zu machen und bin dann auch direkt zur Prüfung, als man dann durfte, weil ich das so gern machen wollte.
Schön. Ja. Und du hast aber nicht nur Frauen, oder, in deiner Praxis? Du hast auch Männer?
Ja, ich habe auch Männer, aber du kannst es dir echt so vorstellen, 95% Frauen.
Ah, okay, Wahnsinn,
ja. Das ist dann eher so, huch, wie hat sich der jetzt wieder hierher verirrt? Da frage ich auch immer, hat sie ihre Frau zu mir geschickt? Oder manchmal ist es dann der Mann der Frau, wo dann irgendwie, also Männer sind es nicht so viele.
Okay. Ja. Okay, lass uns mal so ein bisschen über, also gibt es für dich eine bestimmte Ernährungsform, wo du jetzt sagst, okay, die lebe ich total oder das ist so meins, die ich auch gerne anderen mitgebe? Oder ist es eher so eine Mischkost? Wie ist das bei dir? Wie ist deine Einstellung?
Also ich habe lange Zeit vegan gegessen und irgendwann tatsächlich so umgestellt, dass es nicht mehr ganz vegan ist, also überwiegend tatsächlich. Und ab und zu esse ich dann doch mal irgendwie Eier. Also das ist mal was. Also ich verzichte jetzt auch nicht komplett auf Honig. Wenn ich mal irgendwie Lust auf ein Honigbrot einmal im Monat habe, dann gibt es auch mal ein Honigbrot einfach. Ja. Oder jetzt mal auf einer Party irgendwie oder auf einem Geburtstag gibt es jetzt halt auch mal einen Kuchen, wo vielleicht irgendwie ein bisschen Milch drin ist. Kann sein, dass ich den mal probiere, aber manchmal auch nicht. Aber also was mir einfach total wichtig ist, egal ob es jetzt vegan, glutenfrei, Paleo oder sonst was ist, soll einfach naturbelassen sein. Ich missioniere auch nicht in der Praxis oder ich versuche das auch online irgendwie nicht rüberzubringen oder so, sondern ich sage einfach, hey, wir müssen eigentlich wieder zum Natürlichen zurück, das, was wir halt einfach früher gemacht haben, weil dadurch sind, denke ich, auch viele, viele Störungen entstanden, die wir heutzutage haben, Krankheitsbilder und Co. Mhm. Und so naturbelassen, das ist so das, wo, glaube ich, auch die meisten Wissenschaftler sagen, ja, da sagen wir nichts dagegen. Naturbelassen ist gut. Stimmt. Aber wenn du sagst vegan, dann kommt, nee, da Studie, da Studie, da Studie oder, ja, also weißt du, wie ich meine?
Voll. Und ich glaube auch oft ist es wirklich so, diese verschiedenen Ernährungsformen, die fangen an zu stressen. Also ich war auch lang vegan und ich habe tatsächlich dann das so ein bisschen unterbrochen für mich, auch wenn ich immer noch Fan der, also von dem Grundsatz der Ernährung bin, also die pflanzliche Kost und schon allein auch wegen dem moralischen Aspekt der Tierhaltung. Dieser Punkt, den du dann auch hast in der Konfrontation mit anderen Menschen, weißt du, so, darfst du das jetzt essen? Und dieses Dürfen und selber irgendwie auch hinter was stehen wollen, aber man kann halt, also manchmal gibt's halt Momente und ich habe dann teilweise haben mich die Leute auch gar nicht mehr eingeladen, weißt du, weil es ist einfach so schlimm war. Ja. Und es war halt auch einfach noch in der Zeit, da konnten viele damit gar nichts anfangen. Jetzt hat sich das ja auch ein bisschen gebessert. Genau. Und das ist mir so schwer gefallen und das hat mir echt geschadet und da wurde mir auch nochmal bewusst, die Ernährung ist halt der eine Teil, aber der Stressteil, den du dir machst, wenn du
das irgendwie... Das ist halt ein Exot dann einfach.
Voll. Und das hat mich einfach auch belastet. Aber trotzdem glaube ich auch, dass wir eigentlich alle wissen, dass frisches Gemüse, frisches Obst, einfach was halt wirklich für uns auch gut ist. Und ich glaube, so die Verbindung zum eigenen Körper, was braucht er, was braucht er nicht, was tut ihm gut und was nicht. Ja. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn man das einfach
rausgefunden hat.
Voll,
absolut. Genau. Und wenn man dann auch wieder, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe eigentlich früher mega ungesund gegessen. Also bei mir stand der Geschmack einfach an erster Stelle und eine Tiefkühlpizza ist halt super lecker gewesen so und heute ist es halt echt so, dass wenn ich sowas zum Beispiel jetzt so oft esse, natürlich isst man sowas mal, wenn man Lust drauf hat. Ich bin da auch wirklich so, dass ich sage, ich finde auch Ausnahmen müssen sein, weil sonst dieser Stressaspekt einfach dazu kommt. Und wenn ich das einfach mal essen möchte, weil ich Lust habe, dann mache ich mir nicht tausend Gedanken, was tust du jetzt deinem Körper damit an irgendwie. Würde ich es aber zu oft machen, würde ich merken, mir geht's nicht gut. Und ich habe auch nicht mehr so das Verlangen danach. Also je länger man wirklich zu diesem Natürlichen, was eigentlich ursprünglich auch in uns allen liegt, zurückgeht und das mal eine Zeit lang macht, desto mehr profitiert dein Körper davon und desto mehr ist es auch so, dass du also auch selber die Gelüste da drauf hast und nicht auf andere Sachen, finde ich persönlich.
Richtig. Ja. Also für mich war die Vorstellung damals ganz schwierig, auf Milch zu verzichten. Ich habe gedacht, das schaffe ich im Leben nicht.
Ja,
jetzt, wenn du mir jetzt ein Glas Milch geben würdest, ich würde es wahrscheinlich ausspucken.
Also ja,
würde ich nicht mehr ertragen. Und das ist halt auch echt spannend, wie schnell der Körper sich trotzdem umgewöhnen kann. Ja. Ist ja mit Zucker ähnlich. Also ich esse trotzdem noch Zucker. Ich habe das Gefühl, als ich mal versucht habe, wirklich komplett kein Zucker zu essen, es war so schwierig. Und da wurde mir auch immer wieder bewusst, wie was für ein Suchtverhalten dahinter steckt, hinter dem ganzen fertigen Lebensmittel.
Ja, ja.
Also es ist schon Wahnsinn, was da halt auch passiert und wie unser Körper darauf anschlägt, auf salzhaltiges oder süßes Essen.
Das glaubt man gar nicht. Genau. Und es ist ja nur das Rippchen Schokolade, gell? Aber es kann halt echt, also es gibt ja welche, die haben echt so einen Saumagen, die können dann eine Tafel Schokolade essen und die haben Jahrzehnte keine Probleme. Und da gibt es halt die Leute, die halt wirklich auch ein bisschen empfindlich reagieren, wenn es dann halt auch mal nur ein bisschen Zucker ist, einfach weil es einfach nicht natürlich ist für den Körper, ja.
Und deswegen bin ich auch der Meinung, da gibt es keine pauschalisierte Ernährungsform, sondern man muss halt für sich rausfinden, wie reagiert mein Körper auf was.
Ja.
Und ich weiß noch, damals, als ich 14 war, da habe ich wirklich Anzeichen gehabt, dass ich keine Milchprodukte vertrage. Mhm. Also ganz klare Anzeichen, Blähungen, Blähbauch, Verstopfungen. Und mir wurde das dann schon auch gesagt, okay, da ist eine Laktoseintoleranz.
Ja.
Also ich habe da irgendwie drauf reagiert. Ich habe das einfach, ich habe
hingenommen,
angenommen.
Ja.
Und so war ich halt, die nur mal Blähungen hatte.
Genau.
Und dann denke ich mir so, wie verrückt ist das? Und ich dachte halt, okay, die Blähungen, da muss ich mir halt irgendwie mit klarkommen.
Ja, ja.
Aber was für ein Schaden das langfristige auch auf meinen Darm hat. Null Gedanken gemacht.
War dir nicht bewusst und du hattest auch keine Lust, dir in dem Alter Gedanken zu machen. Das war auch mit meiner Haut so. Ich hatte ja auch so Neurodermitis früher und ich war halt immer die, die halt die Allergie hatte. Ich wusste ja nicht mal, was das genau ist und das habe ich halt einfach so hingenommen. Ich wusste halt, da kannst du nichts machen, damit lebst du es halt einfach.
Ja, Thema Hormone. Also wie würdest du sagen, dass die Ernährung auf Hormone wirken kann oder diese beeinflussen kann?
Ja, Also die Ernährung kann super, super arg auf unser Hormonsystem wirken. Wenn es schlecht, also wenn die Ernährung schlecht ist und wir zum Beispiel wirklich so viel Industriezeug, also hochverarbeitetes Zeug essen, dann reagieren natürlich alle Organe, also nicht nur die einzelnen Hormondrüsen, wie jetzt zum Beispiel die Schilddrüse oder die Nebennieren oder die Eierstöcke. Du hast ja zum Beispiel auch Organe wie den Darm oder die Leber. Und am Darm merkt man es dann zum Beispiel auch meistens schon, dass du, wie du sagst, Blähungen bekommt und so weiter. Aber wenn es halt wirklich ständig da ist und so bleibt, dann verschlechtert sich das halt. Und ein ungesunder Darm zum Beispiel produziert Entzündungen. Diese Entzündungen wirken sich auch auf den Rest des Körpers aus, also im Prinzip aufs gesamte Hormonsystem. Wenn die Leber nicht mehr fit ist, dann kannst du Hormone nicht mehr gescheit auf- und abbauen. Mhm. Also es ist im Prinzip... gesunde Ernährung ist schon so der Basisbaustein für ein gesundes Hormonsystem, aber natürlich auch nicht alles. Da gehören natürlich auch noch andere Sachen dazu, wie ein gesunder Schlaf, ein anständiges Bewegungsverhalten, nicht zu viel, nicht zu wenig, und dass du auch mit dir im Reinen bist und auch seelische Konflikte einfach löst und deinen Stress irgendwie in den Griff bekommst. Ja.
Und die können ja auch wieder durch die Ernährung beeinflusst werden. Also je nachdem, genau, wie man ernährt, kann mein Schlaf sein, mein Bewegungsinstinkt. Oder vor allen Dingen die Stimmung. Also
wenn
ich nur Schokolade esse und so ist, dann man merkt schon, man kommt so schnell in so ein bisschen eine leicht depressive Richtung.
Ja.
Und einfach nicht mehr dieses Vitale rein, diese Leichtigkeit.
Genau, das merkst du auch dann, wenn man dann zum Beispiel auch sagt, guck auf dein Stresslevel. Du kannst bei deinem Stresslevel anpassen und sagen, okay, vielleicht schaffe ich es wirklich ein bisschen weniger zu arbeiten oder irgendwie das zu kompensieren mit ein bisschen mehr Bewegung im Alltag. Aber wenn du halt wirklich schlecht isst und gar nicht die Energie dazu hast, dann fehlt dir auch die Kraft, solche Sachen und solche Vorsätze einfach umzusetzen.
Ja, voll. Ja. Und Vitalstoffe ja auch sowieso.
Ja.
Also die brauchen wir ja. Und das ist ja oft so ein bisschen...
Der Motor, ja.
Ja, total. Also schon allein für jede einzelne Zelle. Aber halt auch, weil viele natürlich sagen, okay, Hormone stehen oft in Verbindung mit eben Beschwerden wie unreine Haut, Hausfall. Und die brauchen ja auch die Nährstoffe.
Ja.
Also Haut braucht Nährstoffe, um gesund und strahlend zu sein.
Ja.
Total. Hast du das, also... Glaubst du, es ist wichtig, dass wir uns in verschiedenen Zyklusphasen anders ernähren oder dass wir auf die Phasen eingehen innerhalb der Ernährung?
Also ich persönlich, ich kann das jetzt auch nur aus meiner Erfahrung sagen, weil ich ja wahnsinnig viele Patientinnen auch mit Zyklusstörungen, mit Frauenerkrankungen behandle. Und du kennst doch Seed Cycling, fällt mir in dem Zusammenhang immer ein. Also dass man gewisse... Daten, Nüsse und so weiter zu bestimmten, also in bestimmten Zyklus helfen oder zu bestimmten, ist. Ich persönlich muss dir wirklich sagen, ich finde es nicht wichtig, dass man jetzt in der einen Zyklushälfte nach dem und nach dem anderen schaut, sondern dass man lieber, also man muss sich gar nicht diesen Stress machen, sondern dass man lieber alles zu jeder Zeit versucht irgendwie umzusetzen, natürlich mit Ausnahmen, das ist klar, aber gerade zum Beispiel auch der Tipp, das höre ich immer wieder oder ist auch tatsächlich hilfreich bei PMS. Man soll wirklich mit Zucker und mit Salz aufpassen. Und dann lese ich oft in so Frauenmagazinen, eine Woche vor der Periode bitte aufpassen mit Zucker und Salz. Ja, aber was ist im Rest des Zyklus? Also weißt du, wenn du da halt reinhaust, dann kann es halt trotzdem sein, dass du halt Menstruationskrämpfe und so weiter bekommst. Und von daher, ich persönlich... glaub jetzt nicht so daran, dass wir wirklich mit der Ernährung, wenn wir das jetzt speziell aufteilen, so einen großen Effekt haben, sondern lieber, dass man schaut, dass es insgesamt gut ist, dann hat man auch nicht so den Stress mit. Klar kann man mit gewissen Heilpflanzen sagen, okay, da gibt es jetzt welche, die unterstützen die erste Zyklushälfte, es gibt welche, die unterstützen die zweite, oder es gibt welche, die unterstützen das gesamte Hormonsystem. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, dass ein Lebensmittel jetzt genau auf ein Hormon wirkt. Also das finde ich auch immer ganz schwer. Und das kennst du bestimmt auch. Du wirst bestimmt auch gefragt, welche Lebensmittel unterstützen meinen Östrogenhaushalt? Welche unterstützen meinen Östrogenhaushalt? Ja. Und dann machst du einen Riesenfass auf, weil du halt sagst, ja, zum Beispiel dieses unterstützt dein Progesteron, aber gleichzeitig auch dein Östrogen. Oder es unterstützt einfach die Hormonproduktion allgemein. Also hast du... oder es gleicht aus, wie auch immer. Also es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und deshalb lieber schauen, dass die ganze Ernährung einfach passend fürs Hormonsystem ist. Ja,
absolut. Ja. Wie würde jetzt so ein Tag bei dir aussehen? Also das ist jetzt Eileen kennt die Fragen nicht vorab. Es ist jetzt echt ein bisschen gemein. nee, aber wirklich, also wie würdest du so einen Tag gestalten oder vielleicht, was gibst du auch deinen Patientinnen mit in der Praxis, wie so ein ausgewogener, gesunder Ernährungstag aussieht? Also vom Frühstück bis Mittag bis Abend. Was würdest du jetzt nicht auf Rezeptbasis natürlich, sondern einfach, was würdest du wo reinpacken? Was ist für den Morgen total wichtig zum Beispiel?
Ja, also vielleicht fang ich erstmal so an, was ich als Grundsatz mal wichtig finde, ist ja, wir haben ja diese Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine und Eiweiße. Und da gibt's ja auch wieder Unterschiede. Und bevor ich jetzt sag, was wo reinpasst, vielleicht ganz kurz dazu. Also bei den Kohlenhydraten gibt's Unterschiede in dem Sinne, dass es eben die leeren Kohlenhydrate gibt, die uns wirklich keinen oder kaum Nährwert liefern, wie jetzt zum Beispiel irgendwie die süßen Stückchen oder die helle Pasta oder das Toastbrot oder sowas. Und es gibt die Kohlenhydrate, die wirklich komplex sind, die uns wirklich auch tolle, also einfach als tolle Energielieferant zur Verfügung stehen, wie jetzt zum Beispiel Nüsse oder Hülsenfrüchte oder Vollkorngetreide beispielsweise. Und beim Protein ist es einfach so, das ist auch was, wo ich zum Beispiel in der Praxis einfach sehe, das fehlt sehr, sehr oft. Also egal, ob es jetzt bei einer Mischkost oder bei einer veganen Ernährung ist, ich sehe das tatsächlich bei beiden Formen sehr häufig, dass das fehlt. Das ist ein wichtiger Baustein für Hormone. Und bei den Fettsäuren sind es teilweise halt die falschen, oftmals Transfettsäuren oder das Verhältnis von diesem Omega 3 zu 6 ist einfach nicht im Ausgleich oder in Balance zueinander, genau. Und das finde ich halt einfach immer wichtig, wenn ich jemandem auch erkläre, so, und jetzt kannst du deinen Tag planen und wie machst du das? Also vom Protein sollte ausreichend vorhanden sein und von den guten Fettsäuren sollte auf jeden Fall ausreichend vorhanden sein. Bei den Kohlenhydraten hast du echt Spielraum. Also da einfach gucken, dass es halt die guten Kohlenhydrate sind. Ich weiß nicht, was der perfekte Tag ist. Ich kann dir nur sagen, wie ich so versuche zu empfehlen. Ich bin ja ein Fan von einem warmen Frühstück, weil ich aus Sicht der TCM auch, die TCM ist die traditionelle chinesische Medizin für die das nicht wissen. Aus Sicht der TCM hilft uns ein warmes Frühstück zum Beispiel auch die Nierenenergie zu stärken und somit auch die Energie des Unterleibs sozusagen und auch das Hormonsystem sozusagen zu unterstützen. Deshalb sage ich auch immer gern, du isst ein Porridge beispielsweise, und wenn du ein Porridge isst mit Haferflocken, dann schneide zum Beispiel noch einen Apfel auf, koch das rein, mach Nüsse, Saaten drüber, dass du einfach schon schaust, dass du am Morgen viel Protein drinne hast. Also, dass du deine Problemquelle sozusagen schon direkt am Morgen irgendwie einbauen kannst, ja. Und mittags ist es unterschiedlich. Also, ich bin ja, wie gesagt, ich ernähre mich überwiegend vegan. Also zum Beispiel, dass man sagt, man isst dann Hülsenfrüchte irgendwie kombiniert, vielleicht mit Reis oder mit einem Pseudogetreide. Oder man macht sich von mir aus auch mal Vollkornnudeln mit viel Gemüse. Gemüse ist natürlich wichtig und Gemüse sollte immer, das habe ich jetzt ganz vergessen, genau, Gemüse sollte immer die Basis des Tellers auch darstellen. Ich sage immer, versuch so die Hälfte des Tellers mit Gemüse zu bedecken und der Rest, da kombinierst du einfach Kohlenhydrate und Proteine mit rein. Und so auch am Abend dann im Prinzip. Und es ist für viele nicht so leicht, dann Gefühl zu bekommen, esse ich denn genug davon und hiervon und wie ist das jetzt mit dem Protein und mit dem Fett, esse ich genug, zu viel und so weiter und so fort. Da kann man ruhig auch mal tracken. 2 bis 3 Wochen einfach vielleicht sich mal eine App runterladen, mal eingeben, was man isst, um Gefühl zu bekommen, nicht um sich ständig zu kontrollieren, sondern einfach zu wissen, okay, ich habe das jetzt ganz anders erwartet und das kam jetzt so raus und da kann ich optimieren, wenn ich das möchte. Ja, und wer Zwischenmahlzeiten einbauen möchte und mal irgendwie vielleicht, dann eignen sich ja zum Beispiel auch super gut Nüsse oder auch mal ein bisschen Obst, je nachdem, wegen was von einem Problem zum Beispiel auch die Patientinnen und also Patientinnen hier in die Praxis kommen, empfehle ich beispielsweise nicht zu viel Obst, weil zu viel Obst halt eben Fruchtzucker und so weiter, dass es dann ab einer gewissen Menge eher als Dessert gesehen werden sollte. Und man sollte auch immer gucken, was passt gut zu einem, was verträgt man gut, weil die Tipps, die sind zwar in der Theorie schön und gut und hört sich alles gesund an, aber vielleicht verträgst du das eben nicht so gut und da muss man eben schauen, was
ist dir gut. Beispiel. Ja, wenn man stark auf Hülsenfrüchte reagiert oder
genau,
so.
Genau, und dann suchst du einfach andere Eiweißquellen und wenn du alles isst im Prinzip, dann kannst du gucken, dass du andere hochwertige Quellen dort einbaust. Also genau, ja. Super. Aber das finde ich so als Basic-Wissen einfach vielleicht doch nochmal gut, wenn man so seinen Speiseplan zusammenstellt, auf die Makronährstoffe zu achten in erster Linie und dann natürlich auch auf die einzelnen Vitamine, Spuren, Elemente und so weiter.
Total. Also ich habe für mich auch festgestellt, dieses warme Frühstück und dieses proteinreiche Frühstück am Morgen.
Das stärkt, ja.
Nicht so essentiell, einfach weil ich dann gar nicht in so einen Tief reinrutsche. Also mein Blutzuckerspiegel ist einfach super stabil und ich habe gar nicht dieses, boah, jetzt muss ich was essen und esse irgendwie dann schnell eine Brezel, weil irgendwann kommst du an einen Punkt, da musst du essen, weil sonst kippst du um.
Genau.
Und dann
wird
der Körper schnell wahrscheinlich Zucker oder Weizen einfach verlangen, weil es einfach schnell in Energie umgewandelt werden kann. Und dann hast du aber das Loch. Und das sieht man, also als ich noch festangestellt war und in einem Team gearbeitet habe, es war immer dasselbe. Ab dem Mittagessen waren alle im Loch.
Ja.
Keiner hat mehr gearbeitet, jeder war in der Kaffeeküche, hat irgendwie einen Kuchen gegessen, was Süßes, oder einen Kaffee getrunken, weil sie sich nicht mehr rausholen konnten bis 15, 16 Uhr.
Ja.
Und das ist so schade für den Tag, wirklich. Das ist so schade.
Mega schade, das stimmt.
Gibt es deiner Meinung nach jetzt, also es gibt ja diese verschiedenen Zyklusthemen, also zum Beispiel eine kurze zweite Zyklusphase, also Progesteronmangel oder PMS-Beschwerden jeglicher Art in Form von Brustspannen oder auch diese ganzen Themen wie Unterleibsschmerzen, starke Periode. Hast du da das Gefühl, dass da eine bestimmte Ernährungsform hilft oder ist es auch wieder deine Meinung zu sagen, nee, lieber grundsätzlich anpassen? Oder gibt's da irgendwas, weißt du, wo du sagst, in diesem Fall könnte vielleicht mehr davon helfen?
Ja, also generell grundsätzlich anpassen, wie du es gesagt hast, das ist wirklich so meine Devise, die wirklich auch ganz oft funktioniert. Aber du musst natürlich auch schon individuell gucken, weil es ist ja nicht nur so, dass jemand vielleicht irgendwie jetzt kommt mit Menstruationskrämpfen oder sowas. Da können in der Anamnese oder in der Vorgeschichte von einem Menschen ja auch noch viele andere Beschwerden da sein, wo du dann auch gucken musst, oh, das passt jetzt zusammen oder da erkennst du ein Muster. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, also wir können ja mal, nehmen wir zum Beispiel wirklich Menstruationskrämpfe, weil das kommt ja sehr oft bei Frauen vor. Dann empfehle ich zum Beispiel schon auch nochmal bei der Ernährung magnesiumreiche Sachen zu essen, weil Magnesium einfach entkrampft. Oder Magnesium zusätzlich zum Beispiel auch einzunehmen oder zu sagen, hier musst du noch fester auf die gesunden Fettsäuren achten und die schlechten sozusagen meiden, weil dieses schlechte Verhältnis kann einfach in Bezug auf diese Schmerzreaktion ganz, ganz viel ausmachen. Also ich versuche dann schon nochmal das hervorzuheben, was wichtig ist. Mhm. Aber im Prinzip erkennst du auch jetzt wieder, also es ist wieder ähnlich. Also
absolut.
Ja, es ist.
Aber es ist eigentlich auch schön.
Es ist einfach in der Theorie, einfach. Das ist das Schöne.
Genau,
ja.
Absolut. Genau. Und ich kannte deine Einstellung jetzt so nicht zu dem, wie du das, also ich habe natürlich eine Ahnung gehabt, weil ich dich ja auch persönlich verfolge. Oh Gott, das hört sich auch krass an. Verfolge.
Du verfolgst dich persönlich.
Oh Gott.
Ich meine Rollläden richtig runtermachen.
Nein, weg wohnst du von mir nicht.
Du bist es, hier immer rumschleicht ums Haus. Ach so, okay. Gibt dich zu erkennen.
Ich schweige dir auf Instagram. Und kenne einfach deine Grundeinstellung. Aber ich bin wirklich froh, dass du das auch so sagst, weil ich habe ganz oft das Gefühl, das Thema Ernährung, oh mein Gott, das ist so ein leidiges Thema.
Ja.
Jeder hat Fragen, keiner hat mehr ein Urvertrauen und keiner kriegt es in der Umsetzung irgendwie hin.
Ja.
Und alle verteufeln sich, wenn sie es nicht schaffen. Also es ist so schade und es kann aber so simpel sein. Es ist echt ein bisschen Inspiration holen durch Rezepte, durch Kochbücher.
Ja.
Vielleicht ein bisschen planen, gerade die strukturierten Menschen brauchen da so ein bisschen Planung, ein bisschen Einkaufen, dass einfach auch was da ist. Und dann kann man das wirklich gut machen und das muss kein absolutes Menü sein mit Gewürzen, wo du irgendwie nirgendwo nur im Reformhaus findest, sondern es kann simpel sein und es muss vor allen Dingen nicht teuer sein. Das ist auch immer so ein Punkt.
Genau. Ja, und ich sag auch immer, also das ist vielleicht auch wichtig für die Hörer, weil ich weiß nicht, du wirst es bestimmt auch oft gefragt, aber ich gucke zum Beispiel schon, dass ich das, was in Bio zu kaufen geht, ja, und was auch leistbar ist tatsächlich, versucht das wirklich auch so zu kaufen, vor allem beim Obst und Gemüse. Aber manchmal kaufe ich halt auch nicht Bio und viele haben halt einfach auch kein Geld, um immer nur Bio zu kaufen. Trotzdem Obst und Gemüse essen, bitte. Ja. Und dann zumindest schauen, vielleicht aus der Region. Es ist ganz, ganz oft günstig aus der Region, je mehr Transportzeit dahinter steckt und Aufwand, desto teurer ist es auch einfach. Und man kann wirklich auch, man braucht nicht immer ein Bio-Siegel, wenn man einfach den Bauer mal anspricht und sagt, du, was machst denn du mit deinem Gemüse und Obst? Dann stellt man ganz oft fest, oh, der spritzt gar nicht. Mhm. Und der hat halt kein Bio-Siegel, weil er sich das halt nicht leisten kann oder nicht möchte.
Absolut. Genau. Absolut, ja, voll. Ja, das ist so wahr. Und ich glaube, dass auch gerade dieses Saisonale, Regionale schon auch wichtig ist. Sagt die, die gerade wassermelonensüchtig ist.
Was bist denn du für ein Vorbild für deine Zuschauer, Sina? Also.
Ehrlich zu sein. Also bestraft euch nicht, wenn es manchmal einfach auch nicht klappt. Und ich habe mich auch schon erwischt, dass ich Erdbeeren gekauft habe zu einer Zeit, wo hier vielleicht noch nicht die eine oder andere Erdbeere gewachsen ist.
Ja. Das trotz so groß geworden halt auch, ja.
Ja, voll.
Und wenn man es mal macht. Ich finde dieses unglaublich dogmatische, so von wegen, ja, jetzt hast du wieder eine Avocado gegessen oder was?
Zum Beispiel.
Also als hätte ich jetzt wirklich jemanden erschossen und die Person ist aber vorm Handy jetzt, wo sie mir in dem Moment, wo sie es schreibt, eine Banane, wo ich mir dann auch denke, hey, eine Banane wächst hier auch nicht, keine Ahnung, auf dem Dorf irgendwie, sondern wo ganz anders, ja.
Und es geht wirklich nicht darum, alles perfekt zu machen.
So. Genau.
Es ist wie mit dem Plastik auch. Also da kann ich 1000 Themen jetzt eröffnen. Immer bewusst darauf achten, wo kann ich was tun? Wo kann ich bewusst was anpassen? Aber es wird uns nicht möglich sein, in dieser Fülle, in der wir leben, in diesem Konsumwahn, in dem wir leben, alles perfekt zu machen, weil das wird uns seelisch so stark belasten.
Ja.
Und das ist wieder so kontraproduktiv. Und ich finde es auch so schön, dass du am Anfang gesagt hast, die Ernährung ist klar ein wichtiger Teil und sie bildet die Grundbasis, aber es spielen andere Faktoren eine Rolle. Das heißt, wenn ich seelisch total überfordert bin und überlastet, vielleicht auch, weil die Ernährung mir zu schaffen macht, oder weil ich immer wieder ein Emotionsesser bin, zum Beispiel.
Ja.
Weil ich denke, okay, ich brauche jetzt was Süßes, um mich zu belohnen. Haben auch ganz viele Menschen. Dann ist eher die emotionale Blockade den Punkt, den man lösen müsste, anstatt sich jetzt irgendwie zu zwingen, nichts Süßes zu essen.
Ja, genau.
Und das wird nicht zum Ziel führen. Also da eher Ursachenforschung, das ist ja eigentlich das, was du die ganze Zeit auch sagst. Und ich finde das super, super wichtig. Ich habe noch, also du hast es mit dem saisonalen und regionalen angesprochen und Bio, das fand ich jetzt, das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Was mich jetzt noch interessiert, also ich persönlich habe keine Meinung dazu, weil ich es super schwierig finde, aber was sagst du, also wenn du jetzt auch sagst, nee, keine Ahnung, ist vollkommen okay, das verstehe ich. Was ist deine Meinung zu Soja?
Oh, ja, also da habe ich tatsächlich eine Meinung dazu.
Okay, das ist gut. Dann bin ich echt gespannt, weil für mich ist das ein super schwieriges Thema.
Ja, finde ich auch. Also du hast ja auch vorhin gesagt, du hast dich auch mal vegan ernährt, dann wirst du mit Soja auch zu tun
gehabt.
Thema und ich tatsächlich auch. Also, die Frage ist, was ich denke, ist Soja gesund oder würde ich davon abraten oder sich nimmt. Es herrscht ja so allgemein immer noch die Meinung, gerade in den Wechseljahren oder so, kann Soja hilfreich sein, wegen diesen Isoflavonen.
Ich war
Pflanzenstoffe, sagen wir es einfach.
Ich war Ernährungsberater, wenn Sie...
Genau. Oh, schreiben könnte ich es jetzt auch schreiben. Ist
richtig. Okay, alles klar.
Genau. Und das mag vielleicht auch sein, dass es gewisse Typen von Frauen gibt, wo es einfach hilft. Mhm. Ich bin aber tatsächlich der Meinung, dass Soja tatsächlich auch ganz viel kaputt machen kann. Und viele sagen ja auch, dass Soja so ein endokriner Disruptor ist. Also ein Stoff oder beziehungsweise ein Lebensmittel, das einfach das Hormonsystem durcheinander bringen kann. Und zum Beispiel auch die Schilddrüse. Ja. Es gibt viele so in der veganen Szene, die jetzt aufstehen und sagen, was redet die denn da? Der und der hat das erforscht und hat super viele Studien dazu gefunden, dass es nicht so ist. Ich bei mir zum Beispiel erlebt, wenn ich Soja esse und da reichen kleine Mengen aus, ich kriege am nächsten Tag Brustspannen. Ich stehe auf aus dem Bett und habe das Gefühl, meine Brüste sind 5 Kilo schwerer einfach. Und diesen Effekt konnte ich sehr, 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 sehr häufig beobachten. Vor allem in der Anfangszeit, als ich auf vegan umgestellt habe und ich wusste nicht, woher es kam. Mhm. Und mir hat es auch in Bezug auf den Darm nicht gut getan. Soja ist nicht mein Lebensmittel. Und was ich so von den Beobachtungen aus der Praxis jetzt mal so mitgenommen habe, ist doch sehr häufig, wenn Frauen sehr viel Sojaprodukte essen, dass es Probleme macht. Aber da gibt es auch Unterschiede tatsächlich. Wenn Frauen ab und zu mal fermentierte Sojaprodukte essen,
also dann Tempeh zum Beispiel.
Tempeh zum Beispiel, genau, oder fermentierter Tofu, dann ist es nicht ganz so krass von den Auswirkungen her. Aber ich will nochmal sagen, es gibt Frauen, die vertragen das super und denen bekommt das ganz gut. Und es gibt eben Frauen, da geht das gar nicht. Und deshalb, wenn jetzt jemand herkommt mit 1000 Beschwerden im Bereich Hormonsystem, Darm, Leber, wie auch immer, dann sage ich, versucht es erstmal ein bisschen zu reduzieren oder eben aufs Fermentierte und einfach in kleinen Mengen oder mal komplett einfach weglassen, dass wir mal schauen, ob die Beschwerden insgesamt besser werden. Und dann denkst du vielleicht irgendwann mal wieder an, das einzubauen und schaust einfach mal, was passiert. Und wenn du es verträgst, ist cool und gut. Und wenn nicht, dann nicht.
Und dann vor allen Dingen alles in Maßen wie sonst auch.
Ich finde es schwierig und es gibt eine zweigeteilte Meinung, auch in der Wissenschaft. Und das muss auch so sein, weil es gibt echt Personen, die eben so oder so reagieren. Also ich würde es nicht. Ich bin nicht so der große Fan von Sojaprodukten. Aber ich esse ab und zu mal was, einfach ein fermentiertes Sojaprodukt oder so. Heute Morgen hatte ich nur noch Sojajoghurt im Kühlschrank. Ja. Weil mein Mann kauft halt manchmal einfach veganen Joghurt und guckt da nicht drauf, was das jetzt für einer ist. Und dann habe ich auch keinen Stress damit, das mal ein bisschen zu essen oder so. Aber ich würde es jetzt nicht täglich. Habe ich irgendwie so ein Gefühl irgendwie. Wo
ja, und es ist ja auch gut erklärt. Also es ist ja eigentlich nicht nur ein Gefühl, dass du da sagst, sondern es ist ja jetzt auch gut vom Zusammenhang erklärt, dass es einfach Einflüsse oder einen Einfluss hat. Und man merkt das, glaube ich, auch bei denen, man sagt ja immer, die asiatischen Frauen haben kaum Wechseljahrsbeschwerden. Also ja,
aber die sind asiatische Frauen, wir sind deutsche Frauen.
Richtig, genau. Und da merkt man vor allen Dingen aber auch den Einfluss, also dass es einen Einfluss hat. Und ob das jetzt für uns gut ist und für jede individuelle Frau, also da darf man natürlich auch die Ernährung nicht unterschätzen.
Ja.
Das ist auch immer so ein Ding, wo ich halt oft das Gefühl habe, also ich empfehle ja selber auch gern Heilkräuter und Heilpflanzen und verschiedene Produkte, aber gerade zum Beispiel Thema Mönchspfeffer, das wird einfach sehr einfach damit umgegangen, weil es ist ja eine Heilpflanze, aber es kann einfach richtige Auswirkungen haben und es kann im Fall, wenn es deine Ursache nicht löst, kann es kontraproduktiv sein.
Ja, genau. Also das ist ja ein spannender Effekt. Gerade jetzt bleiben wir ganz kurz bei Mönchspfeffer noch, ist ja, wenn du ihn richtig dosierst, kann er die Libido steigern. Wenn du ihn vielleicht ein bisschen anders dosierst, ich glaube, es ist, wenn er höher dosiert ist, weil die Mönche haben das ja tatsächlich auch gemacht, um keusch zu werden, deshalb heißt er ja auch Keuschlamm, gell, meine ich. Genau, er heißt auch Keuschlamm, keusch wie ein Lamm, weil die Mönche natürlich auch keusch bleiben mussten. Mhm. Und wenn du ihn höher dosierst, dann geht die Libido weg.
Das ist Wahnsinn, oder?
Und also, das ist ja auch so, eine Pflanze kann anders wirken, auch natürlich mit der Dosis hängt es natürlich auch ab. Die Dosis macht das Gift, sozusagen. Ja.
Immer, immer. Aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass du da echt, also dass man da wirklich auf seinen Körper auch achtet und hört und reagiert und nicht irgendwie nur, weil der Freundin das geholfen hat, den Zyklus zu regulieren, kann für dich was ganz anderes bedeuten.
Ja, es gibt immer so zwei Seiten, weißt du, und deshalb ist es auch schwer zu sagen, das ist auf jeden Fall für alle, das würde ich gar nicht machen, weil dann ist man irgendwie auch keine gute Therapeutin, weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil für den einen wirkt so und für den einen wirkt so. Also,
absolut richtig. Ja. Okay, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Also du sagst, es ist wichtig, dass wir die Ernährung als Grundbasis sehen und nicht als einmalige Veränderung sozusagen nur vor der Periode, weil wir halt zum Beispiel Periodenschmerzen haben. Genau. Lieber grundsätzlich verändern. Es muss nicht 100% perfekt sein, aber dass man halt einfach dieses Gefühl besser hat und ausgewogen ist in Form von den verschiedenen Makronährstoffen, Gemüse dabei ist, Proteine beziehungsweise Eiweiße und komplexe Kohlenhydrate, also nicht in Form von Weizen, sondern zum Beispiel Hülsenfrüchte. Was ist so mit Vollkorn? Wie denkst du darüber, über Vollkorn?
Also an sich denke ich, viele vertragen es. Es gibt aber auch viele Leute, die vertragen Gluten eben nicht.
Ja.
Muss man auch einfach beobachten. Und ich finde einfach, weil es gibt so viele Tests, Unverträglichkeitstests, Allergietests. Am besten, wenn man eine Vermutung hat, lässt man das Lebensmittel einfach mal 4 Wochen weg, guckt, dass man die Nährstoffe irgendwie ersetzt. Also wenn man dann halt zu wenig Kohlenhydrate oder zu wenig Protein hat, muss man es halt durch andere Quellen ersetzen und den Körper einfach mal beobachten. Okay. Also da bin ich jetzt auch nicht für oder gegen, aber es kommt auch immer darauf an, wenn jemand wirklich eine Erkrankung hat, zum Beispiel jetzt eine entzündliche Darmerkrankung, ja. Sind wir jetzt nicht mehr ganz so beim Hormonsystem, aber dann würde ich zum Beispiel sagen, hey, da gibt's einfach wirklich wissenschaftliche Studien, die sagen das und lass uns doch mal drauf verzichten eine Zeit lang.
Total.
Ja, absolut. Also du kannst dich pauschalisieren für jeden Menschen. Es kommt immer drauf an, was hat er für eine Vorgeschichte.
Genau, und ich glaube, also ich meine, Hormonhaushalt jetzt hier als Topic ist natürlich sehr übergeordnet. In der Regel werden die meisten halt sagen, hey, ich habe unreine Haut, vielleicht wegen den Hormonen oder ich habe irgendwelche anderen PMS-Beschwerden wegen den Hormonen. Und dann ist es ja sehr individuell. Also und durchaus unreine Haut zu haben, kann ein Hormonthema sein, aber kann ja auch, wie du gerade gesagt hast, mit dem Darm zusammenhängen. Und dann sind natürlich solche Schritte extrem wichtig, zu schauen, was ist mit Proteinen, wie reagiere ich
dabei jetzt. Ja, und weißt du, es macht ja auch voll den Unterschied, ob jemand jetzt sagt, du, ich esse jetzt am Morgen eine Scheibe Vollkorn-Sauerteigbrot mit Avocado drauf und irgendwie ein Rührei dazu, ein bisschen Gemüsesticks. Oder ist derjenige dann am Mittag auch eine Riesenportion Pasta mit einer Tomatendeko, nur Deko drauf und dann am Abend irgendwie noch mal kurz vorm Abendessen ein süßes Stückchen, dann ist es halt einfach vielleicht zu viel fürs Hormonsystem, weil der Blutzuckerspiegel provoziert wird. Also,
richtig. Und der Körper signalisiert schnell. Also der Darm ist da sowieso, finde ich, mit das Krasseste. Ja. Also bei vielen ist es sofort, reagiert der Darm. Das finde ich immer sehr schön. Bei der Leber, die vegetiert so ein bisschen vor sich hin, weil die ja keinen
Schmerz... Merkt man nicht so richtig.
Genau, die kann keinen Schmerz sozusagen ausstrahlen. Ja. Das ist immer eher gefährlich, weil man lang einfach das nicht bemerkt. Aber beim Darm ist es ja eigentlich super schön. Magen und Darm.
Durchfall oder hast halt Blähungen
und kann sofort
reagieren,
Und darauf wirklich zu reagieren. Das waren eigentlich alle Fragen. Und jetzt für mich ist, also darüber habe ich jetzt auch eine persönliche Meinung, aber da würde mich jetzt vielleicht auch deine Meinung noch interessieren, weil ich glaube, dass das für viele so ein Thema ist. Was ist mit Kuhmilch?
Ja, okay. Wahrscheinlich kennst du meine persönliche Meinung. Also ich finde, allgemein, Tiermilch ist eigentlich nicht für den Menschen geeignet. Und erstmal ist es Säuglingsnahrung, da braucht man nicht drüber sprechen. Es ist eigentlich gedacht als Säuglingsnahrung. Und wenn man sich jetzt die Zusammensetzung von der Kuhmilch anguckt, ist es, glaube ich, so, die Kuhmilch enthält ja relativ viel Eiweiße, damit das Kälbchen sehr, 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 sehr schnell wächst. Und bei uns Menschen ist ja eher dieses Kohlenhydratlastige in der Kuhmilch. Also ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also ich bin kein Freund von der Milch. Ich sage aber auch nicht, dass jeder die jetzt schlecht vertragen muss oder sowas. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen bei mir gemacht mit der Haut, mit Kopfschmerzen, mit dem Darm. Also mir tat es gar nicht gut. Und ich denke, es ist einfach ein Produkt, was wir heute sehr, sehr leicht gesund ersetzen können. Und es gibt auch einfach super viele wissenschaftliche Studien, dass auch gerade in Bezug auf das hormonelle Gleichgewicht, auch in Bezug auf Brustkrebs und Prostatakrebs, Milch eben durch Wachstumsfaktoren, also Wachstumsfaktoren sind ja klasse beim Kälbchen, hat den Zweck erfüllt, das Kälbchen ist gewachsen, aber bei Menschen, also auch in Bezug auf Tumore eben Wachstum auslösen kann. Also
es ist halt ein wirklicher Cocktail an Wachstumshormonen, weil so ein Kalb wächst natürlich viel, viel schneller als jetzt sonst. Ein Baby oder ein Mensch, der ja eigentlich ausgewachsen ist. Also der Sinn und Zweck geht verloren dabei.
Ja.
Und ich kann auch an der Stelle das Buch Der Ernährungskompass von Bas Kast empfehlen. Da wird es sehr gut beschrieben durch verschiedene Studien, wo man auch nochmal sehen kann, dass wir die Milch so nicht brauchen, weil da ist ja oft auch die große Angst. Was ist mit meinem Kalzium, mit meinen Knochen? Oh mein Gott. Und also da vielleicht gern auch nochmal reinlesen und reinschauen.
Genau, das ist auch sehr gut. Und ich finde, es macht auch keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Also klar, es macht schon Unterschied von dem, was du da aufnimmst, ob es jetzt eine Milch von einem Tier aus der Massentierhaltung ist. Und dann kommen viele und argumentieren damit, du kannst ja Rohmilchprodukte nehmen, die sind super hochwertig, aber die Grundlage von diesem Lebensmittel ist immer noch die gleiche, auch wenn die Qualität wirklich wahrscheinlich hochwertiger ist und das Tier sicherlich besser hatte, keine Frage. Also ich bin nicht so der Freund von Milchprodukten, ehrlich gesagt.
Und wie du sagst, man kann super ersetzen. Ja. Also oft hat man das Gefühl, boah, nee, das schmeckt nicht. Auch da gewöhnt sich der Körper dran. Und wie gesagt, man muss sich ein bisschen rumprobieren. Und dann gibt's wirklich echt gute Produkte, also wie zum Beispiel Hafermilch oder auch Mandelmilch, die wirklich lecker ist und nicht so dieses Gefühl von, oh, ich trinke jetzt Wasser. Ja, sondern da gibt's echt, also es ist nicht einfach, weil es gibt schon Produkte, also die schmecken mir persönlich auch gar nicht.
Ja, klar.
Als pflanzliche Alternative, aber es gibt super leckere pflanzliche Milchsorten, wirklich super, super leckere und da kann man sich echt mal durchprobieren.
Ja. Ja, und wenn man sagt, man möchte Milch reduzieren, gerade in Bezug aufs Hormonsystem, ich glaube auch, dass wirklich dieses Reduzieren und eine bessere Qualität zu kaufen, klar, die ethischen Aspekte lasse ich jetzt mal raus, für mich ist halt einfach kein Produkt mehr, was ich gerne kaufe, bringt trotzdem was. Also ich muss schon sagen, mein schlimmster Laster, da bin ich auch nicht stolz drauf, wenn ich das mal mache, aber dann mache ich das mal, da gibt's vielleicht mal einmal in 2 Monaten, wenn mein Mann sich irgendwie einen Ziegenmilchfeta kauft, muss ich mal ein kleines Stückchen einfach davon essen, weil das so das kriege ich nicht ersetzt und da habe ich manchmal so Bock drauf. Und dann gibt's das halt auch mal und damit will ich jetzt einfach auch vermitteln, also ich bin da auch nicht perfekt drin und aber ich esse es mit einem schlechten Gewissen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich einfach weiß, was dahinter steht, ja.
Ja, es ist, also ich finde, das Bewusste ist da wichtig. Ich meine, man darf auch ist ein anderes Thema. Also ich glaube, das moralische Thema ist sehr, sehr, sehr heikel und man muss so ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich klar, wenn man jetzt sagt, ich esse das dann bewusst und schätze dieses Tier, dann kann man natürlich, also ich finde das eine schöne...
Das ist was ganz Besonderes.
Genau, es ist besser, wie wenn ich es reinstopfe oder vielleicht im Kühlschrank vergammeln lasse, weil es nur 1 Euro gekostet hat.
Das genau.
Also da ist, glaube ich, so die nächste Stufe wirklich einfach bewusster, solche Sachen dann auch einzukaufen und sich beim Essen zu werden.
Ja, der kostet dann auch 7 Euro. Ich kaufe auch nur den. Ich weiß, okay, zumindest ist es nicht ganz so schlimm. Ich mache es halt ungern, aber trotz allem auch die Message, weil viele auch bei der Ernährung dann sagen, oh, ich krieg's nicht perfekt hin, dann lasse ich es gerade. Nee, ich krieg's auch nicht perfekt immer hin. Auch wenn ich mal keine Zeit habe oder so, dann gibt's halt auch mal ein Gemüsetiefkühlgericht oder sowas. Also und das ist auch okay, oder? Also
das ist absolut okay. Es ist besser, wie einfach sich irgendwie
stehen zu lassen und nichts umzusetzen.
Genau, und das ist oft, haben wir das Gefühl, wir müssen alles richtig machen, morgens, mittags, abends. Es reicht auch schon, wenn du mal mit einem Tagesabschnitt anfängst und sagst, ich kümmere mich jetzt erstmal um mein Frühstück.
Ja.
So. Und dann kommt es Stück für Stück. Du wirst merken, es wird einem besser gehen. Und dann ist es ja gar nicht mehr so schwierig oder so überwindend irgendwie da was zu verändern.
Genau.
Ach schön. Ja, das war eigentlich waren alle Fragen, die ich mir jetzt auch spontan so ein bisschen ausgedacht habe, weil ich irgendwie die vielleicht auch sehr häufig bekomme oder weil das so ein bisschen die Fragen sind, wo ich merke, die liegen vielen noch auf dem Herzen. Also ich danke dir sehr dafür.
Danke dir.
Willst du uns noch verraten, wo man dich überall findet?
Ja, gerne. Auf Instagram bin ich eigentlich am meisten aktiv. Da findet man mich unter Heilpraktikerin-Bodensee.
Verlinke ich das auf jeden Fall, aber ja.
Da freue ich mich drüber. Ja, danke.
Sehr gerne.
Und ansonsten habe ich auch noch meinen Blog eatcarelive.com. Genau, also das sind so die Medien, wo ich aktiv bin, auch auf Facebook und Pinterest. Super. Natürlich, aber Instagram, da bin ich oft unterwegs.
Da folge ich dir ja auch.
Da verfolge
ich dich. Ja, cool. Ich danke dir sehr, sehr, liebe Aileen, für dieses Interview. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben.
Und ich freue mich auch sehr.
Ich freue mich nochmal, wenn wir uns dann endlich auch in Person mal treffen, weil wir doch so nah sind.
Das machen wir auf jeden Fall noch.
Ja, wenn wir dann mit unseren Kindern wägen.
Genau, mit Baby an Bord, genau.
So schön. Ja. Okay, dann danke ich dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und an alle da draußen natürlich auch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Ich verlinke die Seiten bzw. das Profil von Aileen in den Shownotes. Dort findet ihr alles. Und ja, wir verabschieden uns, oder?
Genau. Okay, mach auch einen schönen Tag.
Ciao.